Weil wenn wir nicht mutig sind und wenn wir nicht eben auch zu unserer Persönlichkeit stehen, dann würden wir doch alle dem Schema F entsprechen. Und Menschen, die nur dem Schema F entsprechen, produzieren wieder nur Schema F. Und das bringt uns und auch unser Umfeld und die Welt doch bitte nicht weiter, oder?
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Heute habe ich eine Frau zu Gast, die zu den führenden People and Organization Expertinnen im deutschsprachigen Raum der Textilindustrie zählt und die jetzt ganz bewusst den Schritt raus aus dem Konzern und rein in die Selbstständigkeit geht. Warum? Weil sie wirklich etwas in der Branche bewegen will. Behia war in leitenden HR-Positionen bei Marco Polo, Pieken Kloppenburg und zuletzt als Chief People Officer bei Tom Taylor tätig und ihre Mission immer, die kulturelle Transformation spürbar zu beschleunigen und vor allem Menschen zu entwickeln. Und heute, ja, da startet sie mit ihrer eigenen Boutique-Consultancy durch und sie sagt, es war immer mein Traum, ein eigenes Unternehmen als Personal- und Organisationsberaterin aufzubauen und mein Wissen weiterzugeben. Und ja, was soll man sagen, jetzt lebt sie diesen Traum mutig, fokussiert und mit viel Herz für die Branche. Und wir sprechen über große Entscheidungen, über neue Kapitel, über echten Impact und darüber, wie man auch als leise Kraft ganz laut Spuren hinterlässt. Und natürlich reden wir auch über ihr Lieblingszitat. Und das heißt, Culture is the song that no one hears, but everyone sings along to. Wunderschön. Herzlich willkommen bei Mut zur Persönlichkeit, liebe Behia. Grüß dich.
Hallo, liebe Shirin. Vielen, vielen Dank. Danke für diese tolle Anmoderation. Die werde ich mir, glaube ich, öfters mal anhören.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Ja, Behia Karup ist bei mir und ich habe ja immer traditionell, habe ich immer eine Frage zu Beginn, damit wir dich, Behia, auch ein bisschen besser kennenlernen. Und das ist die Frage nach den drei Hashtags. Also, welche drei Hashtags beschreiben dich?
Die Frage nach den drei Hashtags, die ist super, super cool. Und so einfach sie auch klingt, ist sie auch irgendwie herausfordernd, weil ich denke jetzt, es gibt so viele Hashtags. Aber ich habe mir gedacht, Mut, ja klar, Mut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich keine Gästin in diesem tollen Podcast. Deswegen würde ich gerne mit Hashtag ermutigen starten. Mhm. Und zwar liegt das daran, dass ich eine unwahrscheinliche Freude daran habe, Menschen weiterzuentwickeln und auf ihrem Weg zu ihren Träumen, ihrer Vision zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, ihnen vielleicht manchmal auch so die notwendigen kleinen liebevollen Push zu geben. Und ich glaube, das passt auch ganz gut so zu meinem Lebenszweck, Menschen weiterentwickeln. Mhm. Also ermutigen wäre Nummer eins. Ja. Nummer zwei wäre Willenskraft. Mhm. Ich kann eine unwahrscheinliche Willenskraft entwickeln, wenn ich selber für mich eine klare Vision habe, so ein klares Bild von Zukunft und dann habe ich auch eine unwahrscheinliche Ausdauer und lass mich auch nicht so leicht von Herausforderungen, die eventuell auftreten, abbringen. Und Willenskraft steht auch für eine gewisse Umsetzungskompetenz. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das viele so in der Zusammenarbeit mit mir wertschätzen und gut finden. Und ich glaube, diese Willenskraft kommt auch durch die hohe Resilienz, die ich einfach im Laufe des Lebens entwickelt habe. Das ist so die Nummer zwei. Mhm. Und die Nummer drei ist Demut.
Mhm. Mhm. Ja. Oh, ja. Schön, schöner, ich liebe diesen Begriff. Erklär, ja. Warum ist er deiner?
Ja, ich finde deine Reaktion gut, weil es ist tatsächlich nicht ein Wert, den man jetzt auf den Titelseiten der Hochglanz-Business-Magazine findet oder unbedingt in Zusammenhang mit Führungskräften oder auch Unternehmern zusammenbringt. Aber ich glaube, dass Demut, also für mich persönlich ist es ein ganz wichtiger Wert, weil er für eine tiefe Bescheidenheit und auch Dankbarkeit steht. Dankbarkeit für all das, was ich im Leben habe, das, was ich erreicht habe, die lieben Menschen, die ich in meinem Leben habe, die Tatsache, dass ich in einem sicheren Land lebe, aber auch Demut äußert sich auch in dem Sinne, dass ich immer lernoffen und lernfähig bleibe und nicht durch die Welt spaziere und sage, ja, ich kann eh alles nach 20 Jahren Berufserfahrung, sondern einfach wirklich offen dafür bleibe, zu lernen, mich neu inspirieren zu lassen, gut Menschen zuzuhören. Und ich glaube, dass dieser Wert einfach daher kommt, dass, weil mich einfach das Leben gelehrt hat, demütig zu sein.
Mhm. Ja. Ja, schön. Also manche verbinden ja sogar was Negatives damit oder unter den Scheffel stellen oder so. Mhm. Ne? Aber ich finde, Demut ist so, also ich sag mal so, wenn man immer nur Sonnenschein hat im Leben, dann versteht man gar nicht, was Demut eigentlich bedeutet. Aber wenn man auch mal Zeiten erlebt, wo es nicht rund läuft, dann weiß man sehr schnell, wie wichtig das ist, dass man sich auf manches einfach verlassen kann. Und das macht einen natürlich dann in dem Falle demütig und dankbar. Ne? Und das ist schön, dass du das sagst. Ja, okay, spannend. Also wir haben Hashtag ermutigen, Hashtag Willenskraft und Hashtag Demut. Genau. Das werden wir uns jetzt schon mal merken. Und sag mal, ich habe ja schon in der Anmoderation, habe ich ja schon erwähnt, dass du ja auch aus der Konzernwelt kommst. Also du hast da einfach schon bei großen Corporates und bei großen Namen der Modebranche ja auch gearbeitet. Du hast auch, ich glaube, über 3000 Leute hast du verantwortet, auch im HR. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, was war denn der Moment, in dem du dann gesagt hast für dich oder gespürt hast, jetzt ist Zeit für was Eigenes. Gab es da so einen Game-Changer-Moment bei dir, dass du das so nach 20 Jahren mal so beschlossen hast für dich?
Also ich glaube, zwei Punkte. Einmal, es gab nicht den Wendepunkt, so dass man sagt, es war der Punkt. Es war eher ein Wendeprozess. Das ist das eine. Und das zweite, um auch diesen Begriff Game-Changer aufzugreifen, ja, Game Changer gab es auf jeden Fall und ich glaube, das war meine Coaching-Ausbildung, die ich von 2021 bis 2024 gemacht habe, weil so eine Coaching-Ausbildung ja sehr viel auch mit einem selbst macht, nicht? Wir erlernen ja da, wie du, ja, du nickst ganz, ganz wahrscheinlich auch weißt. Ich freue mich auch, deine Meinung dazu zu hören, wie es dir ergangen ist. Aber ich finde, natürlich erlernen wir da Tools, Prozesse und lernen das Coaching an sich. Aber diese Coaching-Ausbildung macht sehr viel mit einem selbst, ja, durch die vielen Übungen, die vielen Coachings, die man auch selber konsumiert. Und da ist, glaube ich, so der Prozess ins Rollen gekommen. Und tatsächlich gab es zwischen meinem Wechsel von Marco Polo zu Tom Taylor das erste Mal den Gedanken, das in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber damals hat mir tatsächlich der Mut gefehlt.
Schön, dass du den jetzt hast. Ja. Also du nennst es ja selber Boutique Consultancy, BIA, ja, ne, wie dein Vorname. Das heißt, dein Name ist Programm. Und sag mal, was willst du denn anders machen? Also, weil was ich ganz spannend fand, hatte ich ja auch mal kurz schon erwähnt, angerissen war, dass du in unserem Vorgespräch gesagt hattest, weil, weißt du, man denkt ja immer, man muss im Konzern, um große Räder zu drehen, um einen riesen Impact zu haben. Ne? Und du hast mir gesagt, nee, ich möchte mich selbstständig machen, damit ich meinen Impact erhöhen kann, damit ich einfach mehr verändern kann. Was hast du vor und was willst du vor allem anders machen, als, sag ich mal, die Umgebung, in der du vorher warst?
Ja, ich glaube, dass eben in einem Konzernumfeld sind gewisse Dinge vorgegeben, gewisse Strukturen, gewisse Prozesse. Und natürlich ist die Vision, die man in einem Konzern teilt, immer eine gemeinsame Vision. Ne? Und wichtig ist es aber, wenn wir ein Unternehmen für uns auswählen, dass wir ein Unternehmen für uns auswählen, dass eben Werte und Vision, dass diese Werte und diese Vision unseren entsprechen, weitgehend entsprechen, ganz werden sie dem nicht entsprechen. Und wenn man aber selbstständig ist und ein eigenes Unternehmen aufbaut, dann hat man die Möglichkeit, alles zu 100% genauso zu machen, wie man es machen möchte. Und ich genieße es, einerseits mich mit vielen Gleichgesinnten auszutauschen aktuell, andererseits feiere ich jedes Mal, wenn ich Entscheidungen treffe, so wie ich sie treffen möchte. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was anders ist. Das ist eben, vor allem wenn dann auch die Beratung den eigenen Namen trägt, dann hat man so, habe ich so diesen wahnsinnigen Anspruch, dass das eben auch wirklich, wirklich gut ist und dem entspricht auch, wie ich arbeite. Und was möchte ich anders machen? Ich möchte diese viele Berufserfahrung, die ich habe, sowohl aus dem Business als auch aus dem HR-Bereich, mit dem Background, dem Fachwissen, das ich mir über die Jahrzehnte angeeignet habe. Ich habe nie aufgehört zu lernen. Ich habe laufend Fortbildungen und Ausbildungen gemacht. Das möchte ich gern miteinander paaren und möchte so unwahrscheinlich gerne Organisationen Unterstützung anbieten, die wirklich nach Lösungen suchen, die praxisnah, die auch ein Stück weit pragmatisch sind, die auch leistbar sind. Ne? Hand aufs Herz, viele der Klein- und Mittelunternehmen können sich gar nicht die großen Beratungen leisten. Und Organisationsberatung muss nicht immer groß sein. Ganz im Gegenteil, ich empfehle oft, klein zu starten. Und Boutique steht für mit Premium-Anspruch Menschen begegnen.
Mhm. Mit Premium-Anspruch, schön, ja. Schön, oder? Ja. Ja, das verbindet man auch mit dem Wort Boutique. Man verbindet auf jeden Fall nicht von der, sag ich mal, von der Kleiderstange, sondern man vermutet die Maßschneiderei. Ne? Ja. So, das ist so ein bisschen das. Du hast gerade, das fand ich ganz interessant, du hast gesagt, wenn du eine Vision für dich entwickelt hast, dann hast du eine unglaubliche Willenskraft, um das auch zu erreichen. Und dann bleibst du auch dabei und dann hältst du auch durch. Du hast ja deine Vision entwickelt für Bihia. Was hast du dir für Fragen gestellt, also um dich deiner Vision zu nähern? Oder wie bist du zu deiner Vision gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass wir alle, also ich inklusive, ich finde es total spannend, das mal zu wissen, weil bei mir ist eine Vision auch da, aber ich muss sagen, sie verändert sich auch schon mal. Und dann fängt man wieder von vorne an. Nein, nicht ganz. Aber welche Fragen hast du dir gestellt und wie hast du deine Version jetzt, Vision in dieser Version gefunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es war auf jeden Fall ein langer Prozess. Also ein sehr, sehr langer Prozess, der einerseits sehr einsam war, in dem Sinne, dass ich sehr zurückgezogen gearbeitet habe. Ich hatte ja von Mitte September bis eben Mitte Januar eine Auszeit. Ne? Mhm. Ich bin ja damals von meinem letzten Arbeitgeber, habe mich verabschiedet und bin untergetaucht. Mhm. Wirklich untergetaucht und viele haben sich gefragt, ja, wo ist die jetzt?
Wo ist sie? Ja.
Was macht sie, ja? Und habe die Zeit in meiner Heimatstadt in Wien verbracht und habe auch viele, viele Stunden in der Österreichischen Nationalbibliothek verbracht, wo ich sehr intensiv gearbeitet habe, weil das für mich so ein Umfeld eben von Lernen, Wissen, Geschichte auch ja ist. Und andererseits hatte ich schon einen ausgewählten Kreis an Personen, die mich in diesem Prozess begleitet und auch gechallenged haben. Und eben wirklich mich gechallenged haben, das, was ich machen möchte, auch klar zu definieren und auch den Unterschied herauszuarbeiten und auch eben diesen Purpose oder diese Vision zu benennen. Und das ist ja bei mir Empowering Leaders to Create Successful Organizations. Und wie ist das entstanden? Ich glaube, es ist entstanden schon auch in Verbindung mit der Frage grundsätzlich nach dem eigenen Sinn und Zweck im Leben.
Mhm, ja.
Wofür möchte ich stehen und was möchte ich, dass Menschen hinter verschlossenen Türen über mich sagen? Solchen Fragestellungen. Ja. Mhm.
Ja, und vor allem auch, wie werde ich selbst auch wirksam? Also wie kann ich auch eine Spur hinterlassen? Ne? Also welche Rolle spielt für dich denn die persönliche Wirksamkeit und wie hat sich da auch die Vorstellung in den letzten Jahren vielleicht auch verändert bei dir?
Mhm. Was meinst du konkret mit persönlicher Wirksamkeit?
Ja, also auch diese Selbstwirksamkeit, ne? Also dass du selbst auch Dinge anstoßen kannst, so wie du sie anstoßen möchtest, dass du auch niemandem sonst irgendwo Rechenschaft schuldig bist, sondern, ne, und ist dieser Wunsch danach die letzten Jahre stärker geworden oder wurde das bei dir getriggert? Weil ich denke halt einfach auch daran, ne, auch an mich natürlich, aber auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch spüren, ne, ja, ich habe da auch sowas in mir, das wird irgendwie lauter oder ich möchte was in den Organisationen verändern. Du arbeitest ja auch mit Menschen in Organisationen zusammen, nicht ausschließlich mit Selbstständigen. Ne? Also so diese persönliche Wirksamkeit, welchen Stellenwert hat er bei dir so die letzten Jahre bekommen und dir möchtest du auch weitergeben? Ne? Mhm.
Ich glaube, dass das Thema einfach wahnsinnig zugenommen hat. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das schon immer gelebt habe. Und auch wenn wir so an Hashtag ermutigen denken, ich glaube, dass ich auch, wenn ich so zurückdenke, immer versucht habe und nach wie vor versuche, Menschen in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen. Ne? Gerade wenn ich oft auch Coaches vor mir habe, die dann sagen, ja, es ist irgendwie alles nicht gut, ja, dann ist der erste Schritt zu schauen, zu sagen, okay, was kann ich selbstwirksam in meinem eigenen Umfeld verändern, damit es gut wird?
Ja, ja. Und du hast auch gesagt, dass du früher noch nicht so mutig warst und den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hast. Ne? Mhm. Was bedeutet denn Mut für dich? Also wie entwickelt man Mut? Also was hat dich mutiger gemacht? War es wirklich die stille Kammer oder war es das Feedback von außen? Was waren so deine Mut-Challenges, die dich dann am Ende ja mutiger gemacht haben?
Was waren die? Ja, ist wahrscheinlich viele. Mut bedeutet für mich bewusst, also auf jeden Fall aus der Komfortzone zu gehen. Und Mut bedeutet auch, Mut steht für mich eben dafür, mutig Dinge auszusprechen, anzugehen, zu unternehmen, auch wenn man weiß, dass es Widerstand geben wird, auch wenn man weiß, dass das nicht dem Mainstream entspricht und auch ein Stück weit ins Ungewisse zu gehen. Das ist für mich Mut. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass Mut, dass hier schon ein Stück weit Mut, dass das angeboren ist, ja, das, aber ich glaube auch, dass man Mut trainieren kann, ja, ich glaube, es ist wie so ein Muskel, den man gut trainieren kann und ich glaube tatsächlich eben, dass Selbstvertrauen, eine hohe Resilienz, aber auch das Umfeld, in dem wir agieren, eine Rolle dafür spielt und ich glaube, dass ich oft mutige Entscheidungen getroffen habe, ohne dass mir das bewusst war. Auch jetzt meine Selbstständigkeit. Ich höre ganz oft, wow, Bia, es ist aber echt eine mutige Entscheidung. Und vor ein paar Wochen hatte ich eine Freundin zu Besuch und wir saßen da und haben Kuchen gegessen und sie kam auch wieder um die Ecke damit und meinte, ja, wow, das ist echt mutig von dir. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, warum eigentlich? Mhm. Warum eigentlich, ja? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, weil du hattest deinen Geschäftsführerposten, hattest ein gutes Gehalt, hast für ein gutes Unternehmen gearbeitet. Das alles aufzugeben, um einem Traum und einer Vision zu folgen, ist mutig. Und ich habe gedacht, okay, gut, so habe ich das selber gar nicht gesehen. Ja? Also das ist so mein Blick darauf. Aber weißt du, was mich auch wirklich interessieren würde, jetzt, du hast ja jetzt über 100 Menschen interviewt, und dein Podcast heißt ja Mut zur Persönlichkeit. Gibt es da so gewisse Muster, wo du sagst, das habe ich festgestellt, das macht mutige Menschen aus?
Ja, habe ich. Spannende Frage, ja. Ja, also es ist jetzt schwer, einen Strich über alle 100 oder mittlerweile ja fast 120 Köpfe zu machen, aber definitiv entsteht Mut eben nicht. Deswegen habe ich da nochmal nachgehakt im stillen Kämmerlein, weil man muss raus. Und was du auch gesagt hast, ne, die Komfortzone verlassen. Mhm. Und wenn man sich außerhalb der Komfortzone begibt, kommt man ja in die Lernzone oder auch in die Gefahrenzone. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und auch meine GästInnen, je mehr man sich auch mal in der Gefahrenzone begibt, desto größer wird ja auch die Lern- und die Komfortzone. Ne? Also durch Bewegung entsteht halt auch Raum. Und dass wir Feedback brauchen, ne? Und dass wir durch, das können auch mal spielerische Challenges sein, also sei es ein neues Musikinstrument lernen, wenn man irgendwie denkt, dann hat man am Anfang scheitert man einfach die ganze Zeit, aber man merkt mit der Zeit und wenn man dranbleibt, es wird besser. Ne? Also das hatte ich zum Beispiel auch einmal im Gespräch mit der Anna Kaiser, frühere Gründerin auch von Tandemploy, eine Jobsharing-Plattform, ich glaube die erste auch, die es in der Form hier in Deutschland gab. Und die hat dann immer Cello-Unterricht morgens vor den Meetings gehabt. Und als sie das dann hatte, haben das auch Kollegen direkt erkannt, also diesen Glanz in ihren Augen und diese Energie und so. Ne? Und ich merke das selber bei mir ja auch. Ich singe ja auch in einer Hobby-Rock-Band. Also Musik ist schon auch etwas, was etwas mit einem macht. Ne? Es kann aber auch sein, ganz klassisch einfach, dass man auch in einem starken Körper steckt. Ne? Also, dass man investiert auch in seine körperliche Fitness. Also nicht ohne Grund haben ja auch wirklich mutige, erfolgreiche Menschen auch definitiv eine Sportdisziplin und etwas gefunden, was ihnen auch sportlich Spaß macht. Ne? Also auch dieses wieder in Bewegung sein, ne? Weil sich nicht zu entwickeln, heißt auch, sich nicht zu bewegen und das auch wirklich im wortwörtlichen Sinne. Und ich finde das total wichtig, sich selbst auch die Frage zu stellen. Deswegen habe ich auch gefragt, ne, wie du zu deiner Vision gekommen bist, dass man sich immer wieder hinterfragt, wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Ne? Und damit kommen wir ja auch zum Thema Mut zur Persönlichkeit. Mhm. Weil du hast zwar jetzt schon gesagt, was für dich Mut heißt, aber jetzt dieser Link zu deiner eigenen Persönlichkeit, da würde ich gerne dich nochmal fragen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Darf ich nur noch einen Punkt
sagen? Ja, aber, ja, klar.
Was du gesagt hast, ich finde es super, super spannend. Also ich könnte so vielen Aspekten, die du genannt hast, wirklich auch was dazu sagen, aber es sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Aber ein Punkt ist, ich habe einmal irgendwo die Headline gelesen, the weird thing about bravery is that if you are doing it right, it feels kind of like fear. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wirklich auch so ein guter Punkt, ne? Mut ist so sehr nah am Thema Angst, ne? Und du sprachst auch so von dieser bekannten Komfortlernen und Panikzone oder Gefahrenzone, ne? Manchmal müssen wir ein bisschen in diese Panikzone gehen.
Ja, genau.
Sonst ist der Schritt nicht gut genug, also stark genug, ja, nicht mutig genug. Und nur durch Mut entsteht, glaube ich, auch Großartiges, ja. Also das, nur das als Gedanke. Was für mich Mut zur Persönlichkeit bedeutet, ich glaube tatsächlich eben auch so das, was ich schon so ein Stück weit gesagt habe, zu sich selbst stehen, zu den eigenen Werten, zu der eigenen Haltung, auch wenn ich weiß, dass das nicht dem Mainstream entspricht. Nicht mit der eigenen Meinung sich zurückzuhalten, das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist vielleicht auch, dann auch wirklich dazu zu stehen, wenn so ein Stück weit Gegenwind kommt, ja, wenn so eine Diskussion entsteht, ja, so ein, weil ich glaube, dass das notwendig ist, ja, weil wenn wir nicht mutig sind und wenn wir nicht eben auch zu unserer Persönlichkeit stehen, dann würden wir doch alle dem Schema F entsprechen. Und Menschen, die nur dem Schema F entsprechen, produzieren wieder nur Schema F. Und das bringt uns und auch unser Umfeld und die Welt doch bitte nicht weiter, oder?
Ja.
Ja.
Ja. I got ya.
Ja. Und all diese tollen Menschen, die etwas bewegt haben, die waren auch alle Persönlichkeiten. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwer gesagt hat, dass Steve Jobs ein einfacher Mensch war. Nein, der war anscheinend wirklich super schwierig. Ja. Mhm. Aber er hat Tolles vorangebracht und der war auch, solange man, finde ich, eben unter moralischen und ethischen Aspekten richtig agiert, ist es wichtig, dass wir manchmal auch Ecken und Kanten haben. Ja. Wie schön ist das bitte?
Ja. Ja, absolut, absolut. Und noch zu deiner Frage, ne, so unterm Strich, was meine Gästinnen bisher alle empfehlen, um mutiger zu werden, es zu machen, also sich auch mal Sachen zu trauen, ja. Und das muss nicht immer im Job anfangen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man andere Dinge sich traut, ja, sei es mal, dass man mit dem Kind doch mal auf die Achterbahn geht oder mal andere Dinge tut, die man sich sonst nicht getraut hat oder die man noch nie gemacht hat. Also Brigitte Huber hat das so schön beschrieben als, wir brauchen wieder Premieren im Leben, um mutiger zu werden. Ne? Also wir müssen auch mal wieder etwas zum ersten Mal machen und das wiederum, das färbt ab. auf alle Bereiche des Lebens, ne? Und das macht auch einfach total Spaß, ne? Und auch mein Umfeld hat sich total verändert, auch in den letzten 8,5 Jahren, ehrlich, ne? Und ich meine, ich mache sowieso 1 bis 2 Mal im Jahr meine Achterbahntour, aber da finde ich auch andere, die es mitmachen. Grüße an Tanja Bogumil, ne? Also insofern, man über Mut und über das mutig sein wollen, lernt man auch andere Menschen kennen, die das möchten, und dann finden sich Grüppchen und es ist auch wiederum richtig schön. Also insofern ein sehr erfüllendes Thema, und das Thema Haltung, was du auch gerade gesagt hast, auch dem Gegenwind standzustehen, das ist wirklich genau das. Aber es ist auch für mich jedes Mal wieder eine schöne Erfahrung, dass alle meine GästInnen unterschiedliche Formulierungen finden. Also ja. Keiner hat bisher die gleichen Sätze verwendet. Also in diesem Fall danke dir, Mia, dass das bei dir auch so ist. Und sag mal, du bist ja auch im Podcast gelandet, weil du selber mutig bist. Und du bist ja auch eine ausgezeichnete Mutmacherin, ne? Weil du bist ja im Jahr 2020, bist du als Mutmacherin ausgezeichnet worden. Ja, da muss ich jetzt natürlich. Also wenn ich schon eine Mutmacherin hier habe, die offiziell sogar so deklariert ist, dann muss ich...
Siegel haben. Ich habe den Siegel.
Du hast den Siegel, genau. Hör mal, wie fühlt es sich denn für dich an? Also so eine Auszeichnung, aber auch plötzlich als Vorbild gesehen zu werden. Mhm. Also wie ist das für dich?
Ja, ich... es ist einfach großartig. Ich war wirklich, ich kann mich noch so genau an diesen Tag erinnern, als ich das erfahren habe. Und ich finde, eigentlich hätte man keine bessere Kategorie für mich finden können. Mhm. Und es erfüllt mich wirklich mit Freude und mit Stolz auch, dass das passiert ist. Und vor allem war das ja in einem ganz besonderen Jahr, im Jahr 2020, ja, in dem ja die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Mhm. Und wir alle, auch ich selber, von viel Unsicherheit geprägt war. Und gerade in so einem Jahr auch quasi diese Auszeichnung zu bekommen, war schon toll. Mhm. Und aber auch, ne, ich erinnere mich, als ich den LinkedIn-Post dazu geschrieben habe und mich bedankt habe, ich erinnere mich, dass ich auch geschrieben habe, das alles wäre nicht möglich gewesen, hätte ich nicht dieses tolle Umfeld, dieses tolle Unternehmen, diese Wahnsinnsvertrauenskultur und dieses tolle Team gehabt, das so mitgemacht haben und das mir auch dieses Vertrauen und den Rahmen geschenkt haben. Und es passt eigentlich auch ganz gut zu diesem Thema, was braucht es, um mutig zu sein, ne? Ja, Mut ist etwas, das wir, glaube ich, uns in die Wiege gelegt wird. Das ist etwas wie ein Muskel, den können wir gut trainieren. Du hast eben von deiner Achterbahntour gesprochen. Aber es braucht eben diese Veränderung im Inneren, aber auch im Äußeren. Es braucht dieses, ne, das kennen wir auch so, dieses Safe Space, dieses sichere Umfeld, das vom Vertrauen geprägt ist, wo wir uns wirklich auch trauen, mutige Entscheidungen zu nehmen, ohne dass das jetzt ganz gravierende und krasse Folgen für uns hat.
Absolut, ja. Du hast ja auch ein Lieblingszitat, das habe ich eingangs schon mal erwähnt. Du kannst es ja nochmal wiederholen, oder ich wiederhole es, falls du jetzt gerade nicht weißt, welches ich meine, aber du weißt, glaube ich, welches ich meine, ne? Und ich will natürlich wissen, was bedeutet dieser Satz für dich persönlich? Also, Culture is the song that no one hears, but everyone sings along to.
Ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß selber gar nicht, wo.
Ich habe es gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Ich habe es so eingegeben. Also, lassen wir es doch einfach mal bei deinem Lieblingszitat.
Tatsächlich schon irgendwo mitgenommen, ne? Ja. Aber es ist wirklich toll, weil ich werde auch oft so gefragt, ne, wie entsteht Kultur? Ja, ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag zu dem Thema gehalten vor dem Vorstand einer großen deutschen Bank, und die haben mich gefragt, ja, wie entsteht Kultur? Und das waren wirklich so Manager, die wollten wirklich ein Konzept, ne? Die wollten verstehen, wie hier, was müssen wir jetzt tun? Ne? Und das lässt sich aber eben nicht so leicht runterbrechen, ne? Natürlich gibt es Dinge, die wir tun können und auch tun müssen, um eine klar definierte, gepflegte, gelebte Unternehmenskultur zu haben. Eine, die begeistert und eine, die die Menschen zusammenhält. Ja, ich sage auch immer, Kultur ist wie so ein Klebstoff, der die Menschen, der unsichtbare Klebstoff, der die Teams zusammenhält. Mhm. Aber, und das ist das Spannende an dem Thema, letztendlich ist Kultur auch etwas, das eben so schwer greifbar ist. Und wenn es aber gut gemacht ist, dann ist es eben dieser Song, den keiner hört, aber trotzdem ist die Art und Weise, wie wir uns begrüßen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir E-Mails schreiben, Meetings organisieren, die gleiche. Und vor allem, also Musik, du bist ja selber Musikerin, ne? Es gibt diesen Takt, ne? Und man schwingt so dazu. Man bewegt sich langsam die Füße. Ja. Und das ist eigentlich das, so gute Teams ausmacht, ne? So sich im gleichen Takt bewegen.
Ja, ja, Bewegung ist auch wieder hier das Stichwort, weil dein Thema ist ja auch kulturelle Transformation und ich möchte jetzt mal so ein bisschen fachlicher eintauchen mit dir. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit eine Unternehmenskultur auch wirklich in Bewegung kommt, also sich weiterentwickeln kann? Was sind da so ganz wichtige Bausteine für?
Also Unternehmenskultur hat jedes Unternehmen, ne? Es ist
unterschiedlich. Good and bad way.
Genau, es ist unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, ich habe das so auch erlebt. Ich hatte einen Arbeitgeber, der hatte eine ganz klare Unternehmenskultur, Werte, und die wurden wirklich gelebt, ne? Also wirklich, wenn man gesagt hat, wir entwickeln ein neues Talent Management, dann haben wir gesagt, das Konzept muss im Einklang mit unseren Werten stehen, mit unserer Unternehmenskultur. Es darf eben nicht ein beliebiges Konzept sein, das wir von einem Berater abkaufen. Und das ist eigentlich das Schönste, was dir passieren kann, oder? Ja, einfach dieses Bewusstsein für die Kultur top-down, bottom-up zu haben. Und dann gibt es Unternehmen, das habe ich auch erlebt, die dann sagen, okay, wir möchten unsere Kultur entwickeln. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sagt, okay, was haben wir hier? Was ist denn das, was wir schon leben, das irgendwie besonders ist, das uns ausmacht? Und wichtig ist, dass man in diesem Prozess, dass man da wirklich bottom-up reingeht und auch wirklich Mitarbeitende, langjährige Mitarbeitende, aber auch neue reinholt und mit ihnen in die Reflexion geht. Um den Rahmen nicht zu springen von diesem Podcast, was ist noch wichtig? Wichtig ist, dass man das Bewusstsein hat, dass Kultur nichts ist, das über Nacht entsteht. Es ist ein wirklich ein langer Prozess, ein Prozess, der Jahre dauert und eine kulturelle Transformation hat auch was mit Strukturen zu tun. Das wollen viele oft nicht hören. Nur wenn ich sage, ich pflege eine offene Kommunikation, aber es sitzt dann jeder hinter verschlossenen Türen in kleinen Büros und die Türen sind immer verschlossen, dann signalisiert mir die Struktur eigentlich etwas anderes, ja? Oder, ja, wenn man sehr sparsam mit Informationen umgeht, dann ist das für mich keine offene Kommunikationskultur. Ja? Also das ist so, glaube ich, auch wirklich ein wichtiger Punkt. Und was wirklich wichtig ist, das absolute Muss, ist, dass diese Werte, auf die man sich dann auch committet, wirklich gelebt werden. Und zwar von allen.
Von allen.
Mhm. Und vor allem vom Top-Management.
Ja, ja, absolut. Ja, ja, absolut, weil das ist nachher, ne, also das, wo natürlich dann auch mehrere tausend Menschen womöglich hinschauen und sagen, na super, haben wir da unsere Nachhaltigkeitsziele, aber er oder sie ist da unterwegs, ne? Das ist, genau, absolut. Und Führung muss ja auch, sag ich mal, gelingen in einer Welt, die sich auch ständig verändert, ne? Also was sind da für dich so wichtige, sag ich mal, weil du empowerst ja eben die Leaders sozusagen, ne? Was ist da auch eine wichtiges Mindset? Also was muss im Mindset verankert sein, dass man auch in diesen Zeiten, in denen sich, könnte ja übermorgen wieder ein Lockdown sein, ne? Also wo man einfach resilienter ist. Also was muss in so einem Mindset von einem erfolgreichen Leader, einer erfolgreichen Leaderin vorhanden sein?
Ich glaube tatsächlich dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit. Dass man auch, gerade in Unternehmen, hat man auch doch oft das Gefühl, man wäre so ein kleines Rädchen. Ne? Und ich höre das oft in meinen Coachings, dass man mir sagt, ja, ich kann doch nichts ändern. Ich bin doch nur im mittleren Management oder. Ich glaube, dass wir alle einen Beitrag leisten können. Und die Frage ist halt eben welchen. Und das gilt es dann eben herauszufinden für sich, um eben auch dann entsprechend die eigenen Teams auch mitzunehmen. Also ich glaube tatsächlich, dieses Prinzip, in die Haltung der Selbstwirksamkeit zu gehen, das ist so das Mindset, ist ein wichtiges Bestandteil, ne? Weil wenn ich glaube, dass ich etwas verändern kann und wenn ich fest daran glaube, dann werde ich es auch tun.
Absolut. Ja, 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 absolut. Ja,
es klingt simpel, aber es ist auch Arbeit, ne?
Aber es ist wie mit guten Gerichten. Das sind nicht häufig die kompliziertesten Gerichte, sondern es ist dann immer Tomatensuppe, bestehend aus 5 Zutaten. Und das ist hervorragend lecker. Ja, also so ist es. Ne? Also am Ende, glaube ich, denken wir, wir müssen da irgendwie auch zig Zertifikate haben. Und das ist nochmal so ein Frauending auch. Ne? Also wenn ich auch mit Frauen arbeite, dann ist das oft, ja, aber da habe ich ja gar keine Fortbildung gemacht. Ja, aber was machst du denn seit 18 Jahren in deinem Job? Mhm. Also das ist in dem Fall Zertifikat genug, ne? Also du kannst das schon auch so sagen und dir auch zutrauen, auch die Selbstwirksamkeit. Bei Männern ist es sicherlich ähnlich, aber ich glaube, die sind dann schon auch eher noch ein bisschen mutiger und auch Mut zur Lücke vielleicht im Kompetenzfeld und trotzdem starte ich mal durch, ne? Und das ist sowas, diese ganze Veränderung, die kulturelle Transformation, auch diese Veränderung der Führungskräfte selbst oder als Führungskraft selbst, das kostet natürlich super viel Energie. Ne? Du bist auch gerade in einem Veränderungsprozess, der natürlich nicht nur Energie bringt, aber auch Energie kostet. Wie schaffst du es denn, dass du deine Energiebalance oder Bilanz möglichst hoch hältst? Also hast du da bestimmte Check-ins, die du mit dir regelmäßig machst oder Routinen entwickelt. Mhm. Was machst du, um deine Energiebilanz hochzuhalten?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch eine Frage, ist ein Thema, an dem ich sehr intensiv gearbeitet habe, auch in meiner Auszeit, weil ich war nicht immer gut darin. Mhm. Ich war nicht immer gut darin. Und das ist nicht gut, ja, weil wenn es uns selbst nicht gut geht, wie wollen wir dann einen Impact schaffen? Wie wollen wir anderen etwas geben, ne? Und die, was habe ich getan oder was tue ich? Also ich habe eine ganz klare Morgenroutine und das gibt mir schon wahnsinnig viel Kraft, weil ich eben durch diese Morgenroutine so wahnsinnig viel, vor allem Ruhe und so innere Stärke ziehe. Also ich starte in den Tag wirklich mit meinem warmen Wasser, mit einem guten Kaffee und mit meinem Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Auch so passend zu dem Thema Demut, ne? Auch wirklich Dankbarkeit. Und es ist interessant, wenn man beginnt, so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, dann denkt man sich so, wie komme ich da jetzt bitte auf 10 Dinge und wie begründe ich das auch, warum ich dafür dankbar bin? Und irgendwann entwickelt man einen Flow, dann sich denkt, wow, ich hätte noch so viel zu sagen, aber irgendwie, ich muss jetzt schon wieder weiter. Das ist mal das eine. Dann versuche ich immer in der Früh ein bisschen Yoga zu machen, mich zu bewegen. Und dann geht's mit meinem Hund raus, tatsächlich für den ersten Spaziergang in der Früh. Und je früher, desto besser, Sherin, ich sag's dir. Gerade wenn du auch in der Stadt, und das kennst du, in der City wohnst, wo alles so laut ist und viel los ist, ich genieße es wirklich möglichst früh, schon um 7 mit ihm rauszugehen. Und das mache ich immer bewusst ohne Podcast, also nicht immer ohne Podcast, aber ohne irgendwie zu viel, kein Telefonieren etc., sondern wirklich irgendwie in den Tag starten, um vielleicht auch diese Inspiration für mich zu bekommen. Und dann irgendwann geht's wirklich in den Tag. Also das gibt mir wirklich viel Kraft. Und sonst versuche ich viel Schlaf zu bekommen. Ja, ich weiß, manchmal klingt das ein bisschen spießig und ich habe das Gefühl, die Leute lachen mich aus.
Ja, ja, jeder, der schon mal einen Schlafmangel gelitten hat, weiß genau, wie wichtig Schlaf ist.
Ja, aber ich bin dann so. Ich war am Samstag bei Freunden und es war irgendwie. Ich habe dann irgendwann gesagt, wie spät ist es? Ja, erst 22:30. Ich bin normalerweise um 22:30 schon im Bett und stimme mich schon ein. Also der gute Schlaf ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Quelle für mich. Mm-hmm.
Ja, gut. Ja, spannend. Also tatsächlich, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also morgens um 7 ist tatsächlich hier auch schon viel los bei meiner Haustür hier vorne. Müsste man noch früher aufstehen. Weil das ist schon wichtig, sich zu überlegen, okay, wie kann ich auch einigermaßen entspannt in den den Tag starten. Ne? Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Rituale, auch zum Beispiel, dass man sich abends vorher schon die Klamotten rauslegt, ne? Also damit man nicht die ganzen Gedanken schon irgendwie verschwendet hat und seine Kreativität beim Aufstehen und Anziehen und so. Also das ist schon so ein Ding, ne? Können wir mal alle drüber nachdenken, ob unsere Morgenroutine wirklich das ist, was unsere Mut zur Persönlichkeit fördert oder eher hemmt. Da fängt es nämlich schon an. Und das ist ja so die positive Seite. Es gibt ja auch bestimmt eine negative Seite. Also pass auf, was bringt dich denn so richtig auf die Palme wie hier? Womit kannst du so gar nicht umgehen?
Oh ja.
Mal ein bisschen kitzeln jetzt hier.
Natürlich ist perfekt. Mich bringt nichts auf die Palme. Nein, Spaß. Nein, was mich auf die Palme bringt, ist, wenn Menschen nicht aufrichtig sind. Und was ich auch nicht gut finde, ist Faulheit. Ne? Also es ist auch etwas, ich merke, damit komme ich irgendwie schwer zurecht. Ja, aber ich glaube, das, was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn Menschen auch so dieses Politikum, das man oft in den Organisationen erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele der Zuhörer und Zuhörerinnen das gut kennen, ne? Das Politikum in vielen Organisationen und dann so herumgemauschelt wird, etc. Das ist so etwas, dafür bin ich so gar nicht zu haben. Damit, da wäre ich echt auch sauer, ja.
Ja, bist du dann auch jemand, der sich zurückzieht, oder gehst du dann auch in den Frontalangriff?
Du meinst, wenn, in solchen Situationen?
Ja.
Also ich glaube, ich habe mich lange Zeit zurückgezogen, weil ich eine sehr, sehr harmoniebedürftige Person bin. Aber auch hier hat das Coaching echt mir was Gutes mitgegeben. Und zwar habe ich ja eine Coaching-Ausbildung, die auf dem systemisch-konstruktivistischen Ansatz basiert. Mhm. Und der Konstruktivismus sagt ja, jeder von uns konstruiert sich auch seine Welt selber und sieht die Dinge so eben durch seinen eigenen Filter. Und das hilft mir auch wirklich, jetzt auch bewusst mal auch in so einen Konflikt zu gehen und schwierige Themen auch anzusprechen, aber eher mit so einer offenen Haltung und zu sagen, hey, ich habe wahrgenommen, warum eigentlich? Warum hast du in der Situation so gehandelt? Und vielleicht auch mitzuteilen, was mich daran irritiert hat. Mhm. Das gelingt mir immer besser. Ja, aber ich war nicht so gut darin.
Ja, vor allem, man nimmt es ja immer, also ich auch, man nimmt es so schnell persönlich, ja, ja, dass man sich persönlich angegriffen fühlt. Aber dabei ist es meist überhaupt nichts Persönliches. Ne? Das, beruflich und persönlich, das sind dann zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und sich das dann auch erstmal einzugestehen, ne, und die Brille des anderen zu verstehen. Und zum Beispiel, ich arbeite auch viel mit Management-Teams, und da geht es dann auch darum, dass ja jeder unterschiedliche Ausdrucksstärken hat und auch unterschiedliche Widerstände, und die können sich auch gegenseitig natürlich negativ wie auch positiv beeinflussen. Mhm. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen hast, der Struktur liebt, und der andere liebt seine Autonomie und möchte lieber freiheitlich an seinem Schreibtisch tiefe Konzepte durchgehen, macht das aber denjenigen, der vielleicht eher schnell ist, macht unruhig. Ne? Und wenn du das natürlich dann auch im Management spürst, dann muss man dann auch einfach reflektiert sein und reingehen. Ne? Und es ist natürlich ein Konzern, wo du mehrere tausend Menschen hast, ist das natürlich ein riesiger Prozess. Ne? Ist das dann auch so bei dir, dass es wichtig ist, wirklich jeden Einzelnen mitzunehmen? Oder, weiß nicht, wie managt man eine kulturelle Transformation bei tausenden Menschen innerhalb einer Organisation, wenn man nicht 10 Jahre hat? Oder? Ja, stelle ich mir so vor, ja, weil wenn jedes Gespräch eine Stunde dauert oder so. Wie hast du das? Also gab es dann so Eventformate, oder wie managt man das?
Ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, du kannst nicht alle mitnehmen.
Ja.
Das geht nicht, ne? Ich spreche immer von, man sagt ja immer, es gibt so diese Yes-Sayers, diese No-Sayers, und dann gibt es den unentschlossenen Partner. Und die No-Sayers sollten nicht zu groß sein, ja. Aber wichtig ist, dass ich mich bei so einer Transformation auf die Leute, auf die Mitarbeitenden konzentriere, die mitgehen, ja. Und dass ich bewusst auch wirklich diese Yes-Sayers, die sagen, yes, das machen wir jetzt, cool, ja, dass du die wirklich auch gut ausstattest mit Informationen, mit Tools und als Multiplikatoren auch einsetzt. Ne? Ich glaube, im Fachjargon nennt man sie Change Agent, aber ich bin da nie so jemand, der gerne Fachjargon verwendet. Mhm. Also die Multiplikatoren, Mensch, wo du sagst, hey Mensch, hilf uns doch jetzt hier, oder hast du nicht Lust, irgendwie dich aktiv zu engagieren? Und dann ist es wichtig, dass du dich darauf konzentrierst und sagst, okay, wie bekomme ich jetzt die unentschlossen sind, dazu bewegt, sie wirklich, wie kann ich sie dafür begeistern, ihnen vielleicht auch aufzeigen, was der Mehrwert auch für sie ist, ja, und was ich auch wirklich gelernt habe und was auch ein Credo meiner Arbeit als Personalleiterin war, und das war ich ja die letzten Jahre, so simpel gesprochen, war es immer zu sagen, wir als HR, wir als People-Abteilung, wir sind Enabler, ja, wir sind dazu da, um zu empowern, wir sind dazu da, um die Infrastruktur zu bieten und Dinge auch, um auch eben die Organisation, die Menschen stärker zu machen, um sie zu befähigen. Das heißt, eine kulturelle Transformation ist nie nur eine HR-Aufgabe. Es ist auch nie nur eine Aufgabe des Vorstands, der Geschäftsführung, sondern der gesamten Organisation. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, weil sonst passiert genau das, was wir alle so nicht sehen wollen, ist, es ist ein Townhall-Meeting, es wird verkündet.
PowerPoint-Slides.
Genau, viele PowerPoint-Slides. Und vorne stehen irgendwie die üblichen Verdächtigen und der Rest der Organisation sitzt in erster Reihe fußfrei und sagt, ja, zeigt mal. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Einbinden und auch etwas in der Organisation, aus der Organisation entstehen lassen, ist wirklich, wirklich entscheidend. Ja? Und auch bewusst zu sagen, wir haben da Formate, liebe Führungskraft oder lieber Mitarbeiter, hättest du nicht Lust, dafür irgendwie den Hut dir zu ziehen und da wirklich eben in Verantwortung auch zu gehen, mhm. deinem Thema zu machen, weil das wird tatsächlich eher in der Organisation angenommen, als wie wenn der HR-Mitarbeiter oder der Geschäftsführer da irgendwie, ne?
Total, so down, ne? Weißt du, so genau. Weil das glaube ich auch, wenn nämlich mein Kollege oder meine Kollegin sagen, hör mal, hast du nicht Lust, ich mach da mit, ne? Aber da musst du natürlich das voraussetzen, dass auch die Leitenden dieser Personen dann auch wiederum mitspielen, ne? Also das ist schon einfach auch eine Management-Aufgabe, dass auch dieses Umfeld auch überhaupt dann umsetzen zu wollen, ne? Also tricky. Ich finde das spannend, weil ich beobachte das ja auch und ich arbeite auch sehr viel mit Startups zusammen und die sind natürlich jetzt auf einer komplett grünen Wiese, ne? Und fangen jetzt an, ihre Kultur aufzubauen und das ist so spannend zu beobachten. Aber da gibt es auch schon so Fragen, ne? Also die auch in dieses Kulturelle oder was du auch konzernseitig, auch corporate-seitig schon für Erfahrungen gemacht hast, wo es auch bei Startups schon um die Lösung von solchen Fragen geht, wenn sie noch ganz jung sind. Also genau, also ich glaube, diese grundsätzlichen Fragen von wie agiere ich als im Management, ne, wie möchte ich mein Unternehmen führen, was für einen Sinn und Zweck habe ich in dieser Unternehmung? Ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig, weil das befördert einen ja extrem in der Selbstwirksamkeit, was du auch gesagt hast, die ja so wichtig ist, ne?
Also. Ja, das ist eigentlich das, was du sagst, ist der perfekte Bogen zum Leitsatz oder zur Vision meiner Beratung. Empowering leaders to create successful organizations. Und das ist auch so mein Beratungsansatz. Mhm. Nicht reinzugehen und sagen, hey, liebe Organisation, hallo, ich habe da ein tolles Konzept für euch und das setzen wir jetzt um. Nein, sondern einfach auch zu sagen, wir sind denn hier die Multiplikatoren, die Opinion Leader, und wer hat auch wirklich auch Lust und wie können wir diese Leute empowern und enablen, damit sie jetzt mit uns gemeinsam an dem Team arbeiten. Und ja. das gilt für eine kulturelle Transformation, genauso wie wenn du sagst, hey, wir wollen uns jetzt unsere Candidate Experience anschauen, dann geht es nicht darum, dass die hier reingeht und ein tolles Konzept macht und vorstellt und geht und sagt Tschüss und hier ist es, sondern dass das in der Organisation mit den Führungskräften, mit dem HR-Bereich entsteht, sie wirklich das Ownership dafür auch übernehmen, weil dann ist es ihrs. Und dann wird es aber auch erst gut und dann wird es auch wirklich nachhaltig. Weil ich kenn das und du kennst das wahrscheinlich auch, Shireen, oft dann sind die Berater weg und jeder sagt, nee, ist nicht meins, das hat der Berater gemacht.
Genau. Nee, das ist eine Ausrede. Weil man kann ja auch mit dem Berater zusammen überlegen, dass es seins wird, ne? Also, wenn nicht dann, wann dann, ne? Also, das ist ja wohl so. Ja, ja. Aber sag mal, Lernen ist für dich ja auch so wichtig und auch diese Inspiration immer wieder zu kriegen, dich weiterzuentwickeln. Und was ist denn so für dich, was sind so wichtige Inspirationsquellen für dich? Sind es Menschen, sind es Bücher, sind es Orte? Was ist für dich ein wahnsinnig guter Inspirationsquell?
Alles davon, alles, was du genannt hast. Also ich bin tatsächlich, ich lese gern und ich versuche auch viel zu lesen. Und ich lese auch noch wirklich Bücher, also ich habe kein Kindle. Ich liebe es auch, in eine Buchhandlung zu gehen und mir ein Buch wirklich herauszusuchen. Ja. Mhm. Und zwar liebe ich auch diese Buchhandlungen, die dann auch so alte Regale haben und vielleicht nicht alles so perfekt, perfekt gestapelt ist. Und dieser Prozess an sich ist schon wirklich etwas Schönes, finde ich. Also Bücher, und ich habe eigentlich auch meistens in meiner Handtasche irgendwie ein Buch mit. Mhm. Und dann sind es Menschen, klar. Also ich habe auch wirklich, leg viel Wert darauf, viel zuzuhören. Und dabei bin ich jetzt eine Gesprächige und habe so viel mitzuteilen, wenn du möchtest. Aber wenn ich etwas lernen möchte, dann ist es mir wichtig, auch dann zu sagen, okay, ich muss auch zuhören und den Menschen den Raum geben, ihre Meinung kundzutun, und versuche eher in Gesprächen gar nicht dann gleich meine Meinung, wenn jemand etwas sagt, also meine Meinung kundzutun, sondern eher mit Fragen zu begegnen und sagen, warum ist das so und was hat das mit dir gemacht? Weil dann kommt so viel Information. Podcasts, ja, klar, ganz tolle Podcasts, ja, also wirklich mit, da nehme ich viel, viel mit. Und aber auch wirklich diese Momente der Stille, ne? Darüber haben wir heute schon gesprochen. Da entsteht viel Inspiration. Mhm. Ja, gerade auch, wenn ich viel arbeite am Vormittag und dann schaue ich, dass ich eine lange Mittagsrunde mit dem Hund drehe, damit sich die Gedanken ordnen, Inspiration für Neues entsteht, neue Gedanken entstehen.
Ja. Also die Spaziergangrunde, die hast du dir heute auf jeden Fall auch verdient, ne? Nach unserer Aufnahme. Genau. Du, also wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich habe jetzt noch ein kleines Feuerwerk und dann kommt die Schlussfrage mit der Kernfrage. Und okay, also bist du bereit?
Ich bin bereit, aber sowas von.
Okay, also Berge oder Meer?
Berge.
Halb voll oder halb leer?
Natürlich halb voll.
Stadt oder Land?
Stadt.
Morgens oder abends?
Morgens, offensichtlich, ja.
Offensichtlich, habe ich verstanden, ja. Laut oder leise?
Laut.
Ja. Bist du strukturiert oder spontan eher?
Oh, ich bin strukturiert, ja. Mhm.
Magst du Stabilität oder Veränderung?
Veränderung. Mhm.
Wahrscheinlich hättest du vor ein paar Jahren was anderes gesagt. Vielleicht.
Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, aber ne, ich glaube, nein, ich anders. Ich glaube, das ist so ein innerer Kampf, den ich immer wieder führe, weil ich immer einerseits so eben gern Harmonie, Struktur etc. mag, Sicherheit, und auf der anderen Seite mir denke, aber Mensch, das kannst doch nicht gewesen sein. Komm jetzt.
Sag mal, hattest du denn schon all das Wissen, als du jetzt in deine Gründung gestartet bist, wie das läuft? Also so von Versicherungen über Steuer, über alles, wusstest du alles schon irgendwie oder?
Nö. Das war schon, also das fand ich schon echt anspruchsvoll. Mhm, ich habe dann auch wirklich gesagt, ich bewundere Menschen, die das so neben einem Vollzeitjob machen, und haben mir wirklich gedacht, wie machen die das bitte? Also ich fand den Prozess schon anspruchsvoll, und ich glaube, ich bin auch noch nicht fertig damit und ich entdecke immer wieder Neues. Aber ja, ist schon... Ich habe viel gelernt, so würde ich das sagen.
Ja, okay. Ja, was ich Startups in dem Fall, also in dem Fall tatsächlich ganz frisch rate, ist, zu jeder Frage, die du dir stellst, sammel die und versuche im Netzwerk mindestens eine Person zu finden, die die beantworten kann. Und wenn bei einer Person mehrere Fragen sind, dann machst du per Filterfunktion, also so Hashtag strukturiert, ne? Guckst du, und dann kannst du ja genau die Fragen mit den Personen klären. Oder dann auch fragen, mit wem muss ich denn reden, damit ich diese Fragen beantwortet bekomme. Also, und so habe ich mich eigentlich vor 8,5 Jahren durchgeschlängelt, sag ich mal, weil ich hatte auch nicht das Wissen. Ich war zwar schon als GF unterwegs ein paar Jahre, aber trotzdem ist das was Eigenes, ist immer anders, war auch eine andere Unternehmensform und so, ne? Deswegen, es gibt wirklich keine Frage, auf die man keine Antwort bekommt. Also insofern einfach nur genau gucken, wer es beantworten kann. Also mit Steuer kenne ich mich mittlerweile auch gut aus, ne? Bin hier, weiß Bescheid. Ja. Also, du hast schon verraten, Hund oder Katze?
Ach, Hund, natürlich.
Wie heißt denn dein Hund?
Franz.
Franz, wie süß der Franz, ja.
Der kommt dann rein, darfst du es nicht so laut schreien.
Okay. Aber das ist ja so ein typisch österreichischer Name, finde ich, so ja. Franz, ne? Herrlich. Franzl, was hieß sie auf Franzl?
Ja, das stimmt, aber Franz hat den Namen tatsächlich bekommen. Also Franz kam in mein Leben, als ich in Bayern gelebt habe. Und er hat den Namen bekommen, als ich in Bayern gelebt habe. Und ich fand ihn auch irgendwie bayerisch.
Also ja. Ja, stimmt, hast du vollkommen
recht. Hommage an meine Bayernzeit.
Ja, schön. Bist du ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
Ein Bauchmensch, glaube ich, ja.
Hast du einen Lieblingsort, den du mit uns teilen magst?
Lieblingsort Wien, ganz klar.
Wien, Wien. Ja. Da gibt es ja auch so schöne Lieder immer, wo man schunkeln kann. Ja. Sehr schön. Fällt mir gerade nicht ein. Wollte ich jetzt gerade machen, fällt mir nicht ein. Doof, ne? Schade. Chance verpasst. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, klar, Wiener Schnitzel.
Ist alles mit dem Hashtag Wien in meinem...
Ich bin immer so voller Klischees. Wiener Schnitzel, natürlich vom Kalb, das ist auch wichtig. Wiener Schnitzel ist nur vom Kalb.
Ja.
Und ich, keine Werbung, okay, sonst hätte ich gesagt, wo, aber Wiener Schnitzel.
Ja, wir können das nachher klären. Ich habe in Wien auch schon mal Wiener Schnitzel gegessen und dann wurde mir gesagt, es ist der Ort. Ja. Klären wir gleich. Und wer es wissen will, einfach hier auf LinkedIn adden und dann fragen. Ne? Lieblingsdrink, hast du einen, auf den du dich gerne mal einladen lässt?
Früher hätte ich tatsächlich gesagt ein Glas Wein, aber ich trinke wirklich kaum noch Alkohol. Deswegen würde ich sagen, ein gutes Cappuccino mit einer guten Hafermilch.
Ja, da bin ich sofort dabei. Nee, überhaupt nicht.
Ein Negroni oder so irgendwas. Ich komme
gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Das ist ja auch total verrückt, oder? Wenn ich frage, auf welchen Drink willst du dich einladen lassen, dann denken immer alle implizit, geht um Alkohol. Ja. Ist ja gar nicht so.
Hab ich auch
also, ne, oder? Also ich hatte jetzt aber auch schon einige GästInnen da, die dann gesagt haben, ach, so ein richtig leckeres, stilles Wasser. Und da gibt es auch Unterschiede, ne? So okay. Zum Beispiel, ne? Oder so ein leckerer Kaffee. Ja, da bin ich total dabei. Also insofern weiß ich schon mal Bescheid. Und wenn ihr mal auf Bihia treffen solltet, wisst ihr auch, womit ihr sie verlocken könnt. Sehr schön. Bihia, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Mit Blick auf die Uhr, wir kommen allmählich zur Abschlussfrage. Und die lautet: Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
So eine schöne Frage, weil sie dann einfach bunter wird, weil die Welt einfach bunter wird, weil sie kreativer wird, weil sie Innovationen ermöglicht werden, Neues entstehen kann und weil eine schöne Disruption entsteht, ne? Disruption darf und soll nicht immer nur durch Dinge wie Corona-Pandemie entstehen, sondern darf auch auf anderen Wegen entstehen. Lasst uns einfach gemeinsam die Welt ein bisschen bunter machen.
Das machen wir, Bihia. Und ihr macht alle mit. Und danke fürs Zuhören. Und auch dir, Bihia, danke für deine Zeit. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden willst? Oder bist du happy und erstmal erfüllt mit unserem Gespräch?
Ich bin wahnsinnig erfüllt und auch hier dankbar. Danke für die Möglichkeit. Ich habe tatsächlich, hätte noch viel zu besprechen, weil auch das, was du gesagt hast, hat einfach super gut resoniert. Mhm. Und auch bei mir die Rädchen in die Bewegung gesetzt. Also vielen, vielen Dank für die Inspiration auch, liebe Shirin.
Sehr gerne. Und wir werden definitiv, ob auf der privaten Bühne oder auf der öffentlichen, wir werden garantiert noch Gelegenheiten haben, uns da auszutauschen. Da freue ich mich drauf. Ich liebe Wien. Ich habe sogar einen Patenonkel in Wien, habe aber schon ganz, ganz lange keinen Kontakt mehr mit ihm. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, das nochmal irgendwie auffrischen zu lassen.
Wien zu einem Cappuccino mit Hafermilch für dich.
Oh ja, wunderbar. Sehr schön. Also, euch allen nochmal Dankeschön und vergesst nicht, wenn ihr jetzt zugehört habt, es gibt auch alle Podcast-Folgen auf YouTube zum Sehen und umgekehrt, wenn ihr zugesehen habt, gibt es alle Folgen natürlich auch im Podcast-Dienst eurer Wahl. Unter mutzupersönlichkeit.de findet ihr die Details. Ansonsten einfach Mut zur Persönlichkeit googeln und dann findet ihr auch alles. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao!
Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.